Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten. Ich habe dieses Lied gewählt, weil wir heute einen Predigttext haben. Ich werde ihn nicht verlesen, von etwa 10 Kapiteln, nämlich das Buch Esther. Und wir werden ihn mehr überspringen und nur einzelne Passagen daraus nehmen. Und in dem ganzen Buch Esther kommt der Name Gott oder das Wort Gott oder ein Gebet nicht vor. Kein Wort von Gott. Und doch ist Gott gegenwärtig und handelt in diesem Buch, ganz offensichtlich. Lasst uns beten. Herr, schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Esther, das Buch wird zum Purimfest bei den Juden gelesen. Aus Purimfest gehen wir heute nicht weiter ein, aber es heißt Purimfest, weil, das begründet das Esther-Buch, weil in dem Esther-Buch, in der Esther-Story irgendwann das Wort pur fällt. Ja, ich habe versucht, eine PowerPoint zu machen. Ich weiß nicht genau, ob das typisch ist im Gottesdienst klassisch. Was typisch ist, ist für Anfänger, dass noch nicht alles richtig funktioniert. Und ich bin ein bisschen hier reingestolpert. Deswegen sind auch manche Abläufe noch nicht ganz geschmeidig. Genau. Aber da kommen wir noch darauf. Ich lege schon mal los. Die ersten Sachen sind nicht ganz so. Das Wort Purim kommt nämlich von dem Wort pur und das ist wohl ein Los, das geworfen worden ist. Damals von einem Mann namens Haman, der das Volk der Juden vernichten wollte. Wir befinden uns, um das einzuordnen, in der Zeit der Perserzeit. Und ein Großteil der Juden wurde ins Exil geführt. Das heißt, aus Juden, aus Israel, ja, Südreich existierte eigentlich nur noch, dann im Prinzip von ihnen aus gesehen, so ging das dann weiter rüber nach Babylon. Die Babylonier waren erst da. Und in der Zeit, wo sie verschleppt waren, kamen dann die Perser und haben dieses Reich eingenommen. Darum gäbe es jetzt einen Perserkönig. Und diese Geschichte spielt zwar, betrifft das Volk Israel, spielt aber in Persien sozusagen. Also im Großreich Persien und nicht in Israel. Der König, und so beginnt das erste Kapitel eigentlich, ich gehe das so ganz kurz durch, lesen Sie das ruhig in einer ruhigen Minute heute nochmal durch. Das lohnt sich, es ist eine hohe Dramatik drin, eine wunderschöne Geschichte. Im ersten Kapitel wird gesagt, dass der König Ahasveros seine Gemahlin verstößt sozusagen. Sie ist nicht mehr Königin, er hat natürlich viele Frauen, aber eine ist die Königin und er macht nämlich ein großes Festmahl und betrinkt sich mit seinen Großen und dann sagt er, hier, die Vashti heißt die, glaube ich, die soll mal vorbeikommen, damit sie alle angucken können. Und die sagt, ich lass mich doch nicht begaffen. Ich komme nicht. Und da sagt er, so geht's nicht. Das reißt ja ein und dann werden bald alle Frauen von allen Leuten, von allen großen Männern sagen, ich mache nicht, was du willst. Ja, man könnte diesen Text also auch sehr Richtung Frauenbewegung lesen. Machen wir heute nicht. Ist auch höchst spannend, da mal zu betrachten. Jedenfalls sagt er, ich setze die ab, die muss bestraft werden, dass sich hier schön das Patriarchat aufrechterhalten wird. Und er sucht eine neue Gemahlin. Und das kommt im Kapitel 2 zutage. Und da taucht das erste Mal Esther auf. Und der erste Punkt ist Begabung. Wir wollen uns die Esther-Geschichte mal angucken unter den zwei Worten Begabung und Berufung. Esther war, so wird uns geschildert, eine Pflegetochter. Sie hat keine Eltern mehr und wird großgezogen von einem Mann namens Mordechai, einem Juden. Sie selber ist auch Jüdin, aber keine Eltern. Und er zieht sie auf, da am Hof, in der Nähe des Hofes von diesem König Ahasveros. Und sie hat eine große Gabe. Sie ist wunderschön. Ja, fast jedes Märchen hat irgendwie eine Prinzessin, auch hier eine Frau, die ist wunderschön. Und der König sucht eine neue Frau. Und so lässt der Gesandte ausziehen. Genauer genommen ist es ein Hegai oder so, heißt der Mann. Wohl ein Haremswächter. Und der durchzieht die Lande und sucht junge, hübsche Jungfrauen. Und so stößt er auch auf die Esther. Und sie kommt in diesen Harem. Und dann gibt es ein Haus sozusagen. Also es gibt einen Harem, es gibt ein Vorbereitungshaus. Ein Vorbereitungshaus, müssen Sie mal lesen. Ein Jahr wurden die vorbereitet. Mit allen möglichen Sachen. Dann wurden sie dem König vorgetragen. Und dann sind sie vorgetreten. Und dann hat der König entschieden, ja, ist okay, kommt in den Harem. Oder ja, das ist die Königin. Und bei Esther wird beschrieben, dass er Gefallen an ihr hatte. Und sagt, du bist meine neue Königin. Also eine Gabe, Schönheit. Vielleicht sagen manche, ja, okay, ich bin auch begabt vielleicht. Und ja, jeder ist begabt. Aber nicht jeder ist vielleicht mit Schönheit begabt, jedenfalls nach dem Geschmack eines Ahasverus. Es gibt verschiedenste Gaben. Handwerkliche Begabungen, künstlerische Begabungen, musische Begabungen. Manche haben die Begabung zu leiten, zu organisieren. Andere wieder, die Leitung, haben die Sache zu lehren, Sachen zu erklären. Manche haben gastfreundschaftliche Gabe oder Leute einzuladen, Kommunikation herzustellen. Andere haben einen Blick für Außenanlagen oder was Schönes, Kreatives zu entwickeln. Manche haben ein Haus, Geld, ein Auto. Auch das sind Gaben, wenn man es mal so nennt. Weil Gabe, so ist meine These, ist etwas, was wir geben können. Gabe und Begabung kommt von Geben irgendwie und hat was damit zu tun. Es ist etwas, was wir geben können. Es ist gut, seine Begabungen zu kennen. Warum? Das können wir noch. Weil sie uns nämlich manchmal zu unserer Berufung führt. Es ist gut, die Gabe zu bekennen und zu erkennen. Dazu muss sie entdeckt werden. Bei uns mit Schönheit läuft das manchmal wie bei Germany's Next Topmodel. Und das ist wirklich so zu lesen, die Geschichte so ein bisschen. Und so manchmal warten wir darauf. Gerade jüngere Leute, habe ich das erfahren, die denken, sie werden irgendwann entdeckt. Und irgendwer muss doch drauf kommen, dass ich eigentlich was ganz Besonderes bin. Und die Jahre gehen dahin und es passiert nichts. Aber das ist manchmal unsere große Vorstellung. Auch die Märchen sind davon geprägt. Irgendwann werden wir entdeckt. Und jemand weiß, was wir eigentlich in uns ist. Eine bessere Methode, seinen Gaben auf die Sprünge zu kommen, ist, wenn uns keiner anspricht, zum Beispiel so etwas. Das habe ich gefunden im Büro von Gunther Schmidt. Also jetzt mein Büro. Und das ist ein Gabentest. Und ich habe gedacht, das will ich als erstes machen. Ich habe noch nie einen Gabentest gemacht. Aber wenn Sie gesagt sagen, okay, ich habe auch noch nie einen Gabentest gemacht, aber ich möchte gerne mal wissen, was eigentlich meine Begabungen sind, dann machen Sie das. Machen Sie mit mir in den nächsten Wochen einen dieser Gabentests. Also jeder für sich. Und fragen Sie mich ruhig, ob ich ihn gemacht habe. Geben Sie mir 3 Wochen Zeit. Und dann kommen Sie auf mich zu. Ich glaube, es ist wichtig am Anfang, weil unsere Begabungen uns manchmal zu unseren Berufungen führen. Auch zu den Plätzen, weil Berufung ist auch das, wo uns Gott hinstellt. Und wenn ich wissen will, welchen Platz er für mich vorgesehen hat und auch das, wo ich mich wohlfühle, wie ich mich ausdrücken kann, wo ich mich auch besonders fühle, dann führt mich manchmal meine Begabung hin und machen Sie das. Ich kann es Ihnen nur ans Herz legen. Manchmal ist es aber auch so, dass diese Gabe nicht im Vordergrund geübt wird. Das will ich gleich am Anfang sagen. Es ist nicht immer die Esther-Stelle. Und schon das Kapitel 2 stellt uns eben diesen Mordechai auch vor, der die ganze Zeit im Hintergrund wacht. Er sitzt vor dem Königpalast und hört, wie es der Esther geht, seinem Pflegekind, seiner Pflegetochter. Und er ist eine ganz wichtige Person. Unscheinbar, aber durch ihn schreibt auch Gott Geschichte. Und eine der ersten Sachen in Kapitel 2 ist, dass er eine Verschwörung entdeckt, die gegen den König gemacht wird und damit das Leben des Königs rettet. Ganz nebenbei wird das erzählt. Gut, gehen wir weiter, nämlich zur Berufung. Davon haben wir geredet. Kapitel 3, Kapitel 4 führen uns langsam nun zur Berufung dieser Esther. Und zwar Kapitel 3, in dem der Konflikt geschürt wird. Ein Mann namens Haman bekommt Macht. Die zweitstärkste Macht sozusagen im Königreich unter dem König. Und dieser Haman regt sich über diesen Mordechai auf. Weil jeden Tag geht er an diesem Mordechai vorbei und er möchte, dass ihm Ehre entgegenkommt. Aber dieser Jude ehrt nur Gott. Und alle verneigen sich vor ihm, aber nicht dieser Mordechai. Und das regt ihn so auf, dass er sagt, diese Juden sind ein unmögliches Pack, sagt er. Und er erlässt Gebote, wirft ein Pur, nämlich ein Los, und es fällt auf einen bestimmten Tag und sagt, an diesem Tag, so soll das ein Gesetz geschrieben werden, dürfen alle die Juden umbringen. Ein Tag der Judenvernichtung. Uns Deutschen ist dieses ein wenig bekannt und erinnert und ermahnt uns. Und ja, die Juden hatten schon früher solche Geschichte. Es ist im Prinzip so ein 9. November, schon viele tausend Jahre davor und christlich. Und doch in dem hier, und das ist eine mutige Geschichte, deswegen feiern die Juden jährlich dieses Purimfest, eine Geschichte auch der Errettung der Juden. Das ist der Konflikt, wie in einer richtigen, guten Geschichte, wenn es immer einen Konflikt gibt. Und der Mordechai kleidet sich in Sack und Asche, fastet und trauert. Esther im königlichen Palast bekommt davon gar nichts mit. Sie ist ja abgeschirmt von der Außenwelt, aber sie bekommt mit, dass dieser Mordechai todtraurig ist. Und sie lässt einen Diener rufen und sagt, hier, geh hin und frag, was los ist. Und er fragt, und Mordechai erklärt die Situation. Ich habe was übersprungen, sorry. Manchmal, um eine Berufung zu... er erklärt die Situation und er schickt den Diener zurück. Und er sagt folgende Sachen. Und Mordechai sagt ihm alles, was ihm begegnet war, auch die Summe des Silbers, das Haman versprochen hat, in des Königs Schatzkammer darzulegen. Also er hat noch von viel Geld gesprochen, wenn das passiert, was er dann geben will dem König, wenn die Juden vertilgt würden. Und gab ihnen eine Abschrift des Gesetzes, das in Susa, so heißt die Festung, angeschlagen war, sie zu vertilgen, damit er es Esther zeige und es ihr sage und ihr gebiete, dass sie zum König hingehe und zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte tue für ihr Volk. Hier lernen wir einiges über eine Berufung. Erstens, eine Berufung erfolgt in einer ganz bestimmten Situation. Meistens in der Bibel ist es eine Notsituation. Es ist Not am Mann und es wird eine Berufung ausgesprochen. Hier tut es der Mordechai. Er spricht sozusagen eine Berufung der Esther auf. Und wenn mancher von uns dachte vielleicht, die Esther, dass die Berufung war, eine schöne Königin zu sein und sich gut sehen zu lassen. Nein, in Gottes Augen war das nicht die Berufung. Es war die Begabung, der Weg zur Berufung. Aber jetzt kommt die eigentliche Bestimmung, warum sie da ist. Die erste ist eine Situation. Und es können bei uns unterschiedliche Situationen sein. Die Stelle, wo sie, wie du, hingestellt bist, kann deine Berufung sein. Berufung sind auch Ehefrau, Ehemann zu sein, Kind zu sein, Schüler zu sein, Student zu sein. Der Job, das sind Berufungen. Aber auch vielleicht eine bestimmte Konfliktsituation innerhalb der Familie. Es tauchen Krisen auf und vielleicht wird genau hier die Berufung deutlich. Das ist die erste, eine Notsituation. Die zweite Sache ist dann wichtig, die Berufung zu erkennen. Das tut hier in diesem Fall der Mordechai, nämlich von außen, sagt er, du hast eine Berufung, eine Bestimmung. Manche erkennen das selber. Andere Geschichten der Bibel beschreiben von Nehemia, der eine Notsituation gesehen hat und kam selber drauf, ich muss hier mal was machen. Manche werden berufen durch einen göttlichen Eindruck. Mose sieht einen brennenden Dornbusch. Da ist kein anderer Mensch im Spiel. Und auch ich habe eine Berufung ausgesprochen in einer Notsituation. Ich habe nämlich kurz entschlossen, mich einen Beamer zu verwenden, ausnahmsweise, und habe jemanden eigentlich wen anders beauftragt als meine Frau. Der andere, den habe ich heute noch nicht gesehen. Das ist auch ein bisschen konfus manchmal. Und das ist nämlich auch interessant, wenn man seine Berufung nämlich nicht annehmen will, das ist nämlich der dritte Punkt, es ist wichtig, die Berufung anzunehmen, dann handelt Gott trotzdem. Für uns ist es wichtig, die Berufung Notsituation erkennen und annehmen. Und genau an diesem Punkt steht Esther. Sie hört ihre Berufung und muss sie annehmen. Und wenn wir sie nicht annehmen, dann nimmt manchmal wer anders unseren Platz ein. Wie hier jetzt am Beamer. Und auch hier sagt das nämlich Mordechai, als Esther ihm antwortet und sagt, du stellst dir so leicht vor. Ich bin seit einem Monat nicht mehr zum König gerufen worden. Das heißt, ich habe keine Ahnung, ob der mich gerade noch hübsch findet oder sonst was. Und jeder im Königreich weiß, wenn ich einfach selbstständig hingehe, dann kann das meinen Tod bedeuten. Niemand hat beim König einfach so zu erscheinen. Der König ruft. Niemand geht mit seinem Anliegen zum König. Der König ist der Chef. Und es gibt nur eine Chance, wenn der König sein Zepter ausstreckt. Und das macht er nicht immer. Höchst selten. Und da antwortet Mordechai immer durch den Diener, der Esther, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du diese Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Er erinnert Esther daran und sagt, du hast eine Berufung. Du musst sie annehmen. Und hier an diesem Punkt entscheidet sich was. Und wir lernen was Wichtiges. Die Berufung steht immer über unsere Begabung. Und die Begabung dient der Berufung. Stellen Sie sich so vor, die Esther könnte auch sagen, ich habe eine Gabe und die will ich ausspielen und leben, das ist meine Schönheit. Dann würde sie ihre Gabe anbeten. Ihr Gabe wird ihr Gott werden und es würde sich alles um sie und Esther drehen und ihre Schönheit. Und sie wäre die tollste Königin im Königreich. Aber das ist nicht Gottes Vorstellung von Gaben. Gaben dienen immer wem anderes. Und unsere Berufung, wenn sie erfolgt, dann geht es immer um andere. Es gibt Musiker, die machen Musik für sich und um sich groß zu machen. Und es gibt Musiker, weil sie anderen dienen wollen. Und wir haben Entscheidungen, wie wir mit unseren Gaben umgehen können. Wenn sie gut organisieren können, sie können ihre Organisationsgabe verwenden, um sich ein herrliches Leben aufzubauen. Aber sie können auch sagen, ich will Leuten helfen, die nicht so gut organisiert sind. Und ich will da Struktur reinbringen, das macht mir Spaß. Es ist ihre Entscheidung, ob sie ihre Gabung für sich nutzen oder sie in eine Berufung stellen. Und wissen Sie was? Eine Berufung, da geht es immer um andere und eine Berufung ist immer etwas, was größer ist als wir selbst. Da werden wir in etwas gerufen, was über uns und unser Leben hinausgeht. Und das ist gerade das Spannende und das Großartige an der Berufung. Vielleicht auch das, was uns erschreckt. Wo wir davor scheuen und sagen, will ich das überhaupt? Ich weiß nicht, wie lange Sie schon hier in diese Gemeinde kommen und zum Gottesdienst hier erscheinen. Und Sie haben die Wahl, können auch hier sagen, ich will Beobachter sein oder sagen, ich habe irgendwo Begabung und ich will das rausbringen und rauskriegen, was meine Begabung ist. Und ich weiß es vielleicht sogar und ich will fragen, ob hier vielleicht eine Berufung gibt in dieser Gemeinde und will meinen Platz einnehmen. Ich will selber aktiv werden. Und es soll etwas werden, was größer ist als mein eigenes Leben und das Drehen um meinen eigenen Alltag. Ich will in etwas Größeres mit hineingenommen werden. Leute, die nur für sich selbst leben und sich nur um sich selbst drehen, die folgen niemals ihrer Berufung, selbst wenn sie ihre Begabung ausleben. Also selbst wenn sie richtig gut sind in etwas, das heißt noch lange nicht, dass sie ihre Berufung, ihre Bestimmung, den Platz, den Gott vorgesehen hat, erfüllt. Und auf Dauer wird sie es auch nicht glücklich machen wahrscheinlich. Aber okay, jetzt haben wir viel darüber geredet, Begabung führt zur Berufung. Aber hier in dem allen wird noch etwas deutlich. Ein Spruch, den ich in meinem früheren Job gelernt habe. Gott begabt aber auch die Berufenen. Es ist nicht nur so, dass die Begabten berufen sind, sondern Gott begabt auch die Berufenen. Weil hier an dieser Stelle kriegt Esther jetzt einen Auftrag, der hat nichts mehr mit ihrer Schönheit zu tun. Ihre Gabe hat sie dahin geführt. Aber jetzt soll sie vor den König treten und dann nützt Schönheit nicht mehr viel. Da braucht es noch was anderes. Und da braucht sie Mut und Rückendeckung. Und auch da ist es, wenn sie dem folgt, dann werden wir sehen, dass Gott sie darin stärkt. Ganz kurz an dieser Stelle zu Krisen noch ein Wort, das möchte ich Ihnen mitgeben. Weil immer wieder ich jetzt schon gehört habe von Leuten und ich selber auch manchmal schwierige Situationen kenne. Bei mir folgt Folgendes. Wenn eine Krise kommt, zum Beispiel hier, wie die Verfolgung der Juden, dann würde ich an Esthers Stelle denken, irgendwas läuft hier falsch. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin nicht am richtigen Fleck. Das wäre meine Schlussfolgerung. Denn der Mordechai hat gesagt, ich soll nicht Jude sein. Hätte ich das gleich am Anfang gesagt, dann hätte der König vielleicht nie so einem Gesetz zugestimmt. Oder wenn ich nicht hier wäre, dann hätte der Mordechai nicht am Tor gesessen, dann hätte dieser Haman nie dem Juden gesehen, nämlich mein Pflegevater, und dann hätte er sich nie aufgeregt und es hätte nie ein Gesetz gegeben. Ich bin hier falsch. Das war alles falsch, was die letzten Jahre gelaufen ist. Und ich dachte, es wäre großer Segen, die Türen sind aufgegangen und jetzt wird es schwierig und ich denke, nein, Mist, Judenverfolgung, mein Volk soll vertilgt werden. Das kann nicht Gottes Plan sein. Und so wird es ihnen auch gehen. Es werden Schwierigkeiten kommen und es werden Hindernisse kommen und es werden manche Zöre zugehen. Krisen in der Familie, Krankheit, Verlust, Ängste, der Job geht verloren. Und sie werden denken, ist es noch richtig? Und es sagt nichts über ihre Berufung aus. Und es sagt nichts darüber auf, ob sie auf richtigen Kurs sind. Darin ist nicht ihre Berufung, Bestimmung, ob sie am richtigen Fleck stehen. Manchmal ist gerade Hindernis und Krise ein Zeichen dafür, dass sie am richtigen Fleck stehen. Denken Sie daran. Gegenwind kommt immer, weil es gibt jemanden, der möchte nicht, dass wir unserer Bestimmung folgen und nicht unsere Gaben einsetzen und unsere Berufung leben. Der sieht das als Gefahr. Auch ein neuer Pfarrer übrigens kann so eine kleine Krise für eine Gemeinde sein. Ich will Sie nur darauf hinweisen. Und ich möchte, dass Sie nicht gleich am Anfang das Handtuch werfen, sondern sagen, wer weiß, ich gebe Gott noch eine Chance. Und wir gucken, ob er nicht doch vielleicht einen Plan dahinter hat. Ja, jetzt lachen Sie noch. Sie sind berufen. Ich bin berufen. Und wir wollen unserer Berufung folgen, auch wenn es schwierig wird. Nun ganz kurz, ich weiß, es hat schon ein paar Minuten gedauert, ganz kurz noch, was wir lernen können, nun an dieser Berufung festzuhalten, gerade wenn es schwierig wird. Denn die nächsten Kapitel verraten uns was und auch die Anweisung Esthers und ihr Entschluss sagen schon einiges. Denn sie selber sagt, als Mordechai das ihr sagt, genau, so geh hin und sammle alle Juden in Susa. Und faste für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich, meine Dienerinnen, wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Und Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Esther nimmt ihre Berufung an. Aber sie ist klug. Was hilft ihr? Erstens, Mordechai hilft ihr. Denn Mordechai sagt dir ihre Berufung zu. Wer ist dein Mordechai? Wer darf dir immer wieder sagen, das ist deine Berufung, das ist deine Bestimmung, bleib dran. Es ist gut, dass du diesen Job machst. Es ist gut, dass du an dieser Stelle stehst. Es ist gut, dass du Vater bist. Es ist gut, dass du Mutter bist. Und auch gerade, wenn es dich überfordert. Nein, es ist richtig. Und bleib deine Berufung, lebe deine Berufung. Wo sind unsere Unterstützerstimmen? Es ist gut, dass du zur Schule gehst. Wirf nicht das Handtuch. Der Job, den ich gerade ausführe, oder was auch immer, das ist gut. Der mitüberlegt. Wir brauchen Mordechais. Wer ist dein Mordechai? Ich habe einen Mordechai an die Seite gestellt und die letzten Jahre hat er mich begleitet. Und das ist mein Freund Robert. Ich hoffe, Sie haben auch so jemanden, einen Vikarskollegen vielleicht nicht, so wie ich. Und er ist auch aufgetaucht und er sagt mir manchmal Sachen, die ich mir selber nicht sagen kann, weil wir die Stimme von außen brauchen. Aber Esther selber ist auch noch weise und sie sagt, ihr bitte betet und fastet. Ich will es tun, aber tut ihr es auch. Sie bittet um Gebetsunterstützung und sagt, wenn ich diesen Weg gehe, dann brauche ich Rückendeckung. Fleht zu Gott. Sie organisiert sich sozusagen seelisch-moralische Unterstützung und sie bittet Gott und selber richtet sich im Fasten auf Gott aus. Was ist jetzt zu tun? Nun, ganz kurz noch, letzter Punkt für die Berufung. Was passiert, wenn wir an so unserer Berufung festhalten? Zwei Sachen können wir auch hier entnehmen. Die nächsten Kapitel zeigen, Gott fängt an zu handeln. Er handelt vielleicht schon die ganze Zeit, aber jetzt noch mal stärker. Erstens bei Mordechai. Ganz komisch. Aber gerade da an dieser Stelle passt es, dass der Haman, der schon anfängt, einen Galgen zu bauen für diesen Mordechai, weil er sich so über den aufregt, letztlich selber an diesem Galgen hängt. Und dieser, bevor er an diesem Galgen hängt, den Mordechai noch ehren muss. Die Story müssen Sie selber lesen. Aber das ist köstlich zu lesen. Er geht nämlich zum Königshof und denkt, er wird geehrt. Und am Ende zieht er mit einem Pferd durch die Stadt und der Mordechai sitzt auf dem Pferd, königlich angezogen, herrlich. Und der Haman muss sagen, so ehrt der König jemanden, den der König gut findet und würdig ist. Also muss man gucken, Gott dreht den Spieß zwischen Haman und Mordechai um. Und dann passiert noch etwas. Die Esther durch clevere Strategie, ich verrate mal nichts weiter, gucken sich die Geschichte an, erlangt es, dass sie Gunst beim König bekommt und ein neues Gesetz geschrieben wird. Weil das Gesetz darf nicht verändert werden, aber ein neues Gesetz, dass die Juden sich verteidigen dürfen. Und es ist sogar so, dass ein Gottesschrecken sozusagen über die Leute kommt und keiner traut sich, die Juden anzugreifen. Und es ist eher andersrum, dass die Juden zurückschlagen und ihre Feinde zurückdrängen. Und dass ein großer Tag unserer Rettung und der Ehre des Volkes Israel wird. Das eigentlich ein Tag der Vernichtung sein sollte. Gott ändert völlig den Kurs. Obwohl Gott in keinem Wort vorkommt. Gott fängt an zu handeln. Und Menschen werden gerettet. Und ich wünsche mir das so für Sie und für uns, dass wenn wir unserer Berufung folgen, genau das erleben. Dass wir erleben, wie Gott handelt in all dem und Menschen gerettet, befreit werden. Wir blättern weiter und ich lese aus dem vorletzten Kapitel eine Bestimmung noch. Kapitel 9, Vers 23 und 25. Und die Juden nahmen es an als Brauch, was sie angefangen hatten zu tun und was Mordechai an sie geschrieben hatte. Wie Haman, der Sohn Hammedats, der Agagiter, der Feind aller Juden, gedacht hatte, alle Juden umzubringen und wie er das Pur, das ist das Los, hatte werfen lassen, um sie zu schrecken und umzubringen und wie Esther zum König gegangen war und dieser durch Schreiben geboten hatte, dass die bösen Anschläge, die Haman gegen die Juden erdacht, auf seinen Kopf zurückfielen und wie man ihn und seine Söhne an den Galgen gehängt hatte. Da nannten sie diesen Tag Purim, nach dem Wort Pur und nach allen Worten dieses Schreibens und nach dem, was sie selbst gesehen hatten und was sie getroffen hatte. Und sie beschlossen, dieses Fest immer wieder zu feiern. Wenigstens zur Passionszeit. Ein letzter Hinweis zur Passionszeit. Etwa 500 Jahre später gibt es noch einen Mann. Ein Mann, diesmal keine Esther. Und auch er tritt vor einen Thron. Ein Thron des Allerhöchsten, nämlich Gottes. Auch er leistet Fürbitte und tritt für ein Volk ein. Nein, nicht nur ein Volk, sondern alle Völker und alle Menschen. Und weil er für alle eintritt, hat er keinen Mordechai. Er hat keinen, der ihm die Rücken steckt. Und kein, der seine Berufung versteht. Er wurde verkannt sogar in seiner Berufung, aber er ist ihr gefolgt. Es heißt, er war ihr treu. Und es hat ihm den Tod gekostet. Esther musste nicht sterben. Dieser musste sterben. Er ist sozusagen an den Galgen gegangen. Er hat das Schicksal des Hamans erlebt. Und es ist interessant, diese Geschichte, auch wenn Sie sie vielleicht heute noch mal lesen, im Esther-Buch, auf Blick der Passionsgeschichte zu lesen. Jesus ist ein Fürbitter. Er ist der wahre Fürbitter. Und er ist an die Stelle getreten, für uns einzutreten. Und weil er seine Berufung gefolgt hat, werden wir befreit, überhaupt Berufung zu leben und Gott zu hören. Lassen Sie uns auf ihn schauen, Denn auch er hat dadurch alle und viele gerettet. Und er hat Gottes Handeln groß gemacht. Und lassen Sie das nehmen, dass wir selber berufen, mutig unsere Berufung zu leben. Dass wir mutig unsere Berufung leben, wollte ich sagen. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du Geschichte geschrieben hast, schon damals mit Esther. Und das mitten in der Verbannung. Herr, du hast Geschichte geschrieben 500 Jahre später, selbst als du Mensch geworden bist, deiner Berufung gefolgt, selbst wo du verkannt worden bist. Und du hast Großes getan dadurch. Und jetzt wirst du durch das, was damals geschehen ist, die Befreiung von uns allen, von Tod und Sünde und allen zerstörerischen Mächten, willst du deine Gemeinde bauen und nimmst uns wieder hinein in eine große Berufung. Wir danken dir dafür. Leite und lenke uns in all dem. Amen.